Ich habe das Vertrauen verloren, dass die Politik wirklich standhaft bei dem bleibt, was man aus guten Gründen den Bürgerinnen und Bürgern versprochen hat.
Hallo und herzlich willkommen zum Klartext mit Wolfgang Bosbach und diesmal als Vertretung für Sigmar Gabriel Bela Ander, der ehemalige Regierungssprecher von Gerhard Schröder. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Bei Gerhard Schröder wollen wir auch gleich mal bleiben, Herr Ander. Sie kennen ihn ja gut aus Ihrer gemeinsamen Zeit. Und Gerhard Schröder kommt jetzt groß raus auf Instagram dank seiner Frau. Wir sehen ihn mit nackten Oberarmen unter anderem, beim Haarschnitt und mit Blümchen für die Liebste. Ja, Bela Ander, Sie kennen ihn gut. Können Sie vielleicht sagen, was diese Fotos über ihn verraten? Ist das so seine Art von Humor?
Naja, da hat ja Bild heute schon die ganz eigene Interpretation gebracht, was die Bilder nach Bildmeinung zu sagen haben. Und man sieht da, dass Social Media ein großes Feld ist für all diejenigen, die es nutzen oder auch die da reingucken. Ich glaube, es gab hier ein paar private Einblicke von seiner Frau zu Jan Kim, die Momente, die sie gehabt haben, diese privaten Momente der Corona-Zeit in der Öffentlichkeit teilen wollte. Man sieht, Gerhard Schröder ist ein Mann wie du und ich, steht auch mal am Herd oder lässt sich die Haare schneiden, wenn es keinen Friseur gibt. Aber das ist schon sehr privat und ich freue mich natürlich, dass sein Podcast auch sehr viel Aufsehen erregt hat, den er auch zeitgleich rausgebracht hat, den ich mit ihm gemacht habe. Also insofern gibt es Inhalte und es gibt ein paar Bilder auf unterschiedlichen sozialen Netzwerken, wo er jetzt tatsächlich sehr stark vertreten ist.
Herr Bosbach, einmal Kanzler, immer Kanzler, würden Sie sagen, man darf sich auch als Altkanzler so präsentieren, auch mal mit etwas mehr nackter Haut? Oder sollte man das lassen, wenn man mal eine ziemlich hohe Position innehatte?
Ach, ich gehöre eher zu der lockeren Fakultät. Ich glaube, Gerhard Schröder hat während seiner Zeit als Bundeskanzler mit einigen Fotos sich und dem Amt keinen Gefallen getan. Aber jetzt ist er Ex-Kanzler, jetzt ist er Privatier. Ich selber käme nicht auf die Idee, solche Fotos zu posten. Ich bin auch nicht bei Instagram und den anderen Kanälen unterwegs. Aber wenn er mal einen Blick auf die Privatheit von Gerhard Schröder und seiner Gattin gestatten will, wenn er sich mal ganz anders zeigen will, denn als Bundeskanzler AD habe ich persönlich damit keine Probleme. Sein Freund Putin hat sich schon in ganz anderen Posen ablichten lassen.
Herr Ander, Sie haben den Podcast gerade schon angesprochen, den habe ich mir natürlich angehört. Darin verrät Gerhard Schröder auch, dass es jetzt eine Maskenproduktion aus seinem Hause gibt. Und da gleich mal nachgefragt, haben Sie denn schon eine Maske?
Ja, ich habe nicht nur eine, sondern zwei bekommen. Eine in einem wunderbaren floralen Muster, wahrscheinlich eher für meine Frau, und eine andere in einem Jeansmuster. Das Tolle daran ist, dass die Masken, die seine Frau, also Suyan Schröder-Kim, gemacht hat und weiterhin dann auch verschickt und anfertigt, eine besondere Dicke haben. Das macht bei diesen heißen Temperaturen natürlich ein bisschen schwer, aber trotzdem suggerieren sie einen besonderen Schutz und sehen auch noch klasse aus.
Mal sehen, ob wir da beim nächsten Mal vielleicht einen Blick drauf werfen können. Zum nächsten Thema. Der Rettungspoker um die Lufthansa, er geht weiter und Brüssel macht nun harte Auflagen. So soll die Airline unter anderem Lande- und Startrechte an ihren Hauptstandorten in München und in Frankfurt aufgeben. Kann die Lufthansa denn solchen Forderungen zustimmen, Herr Bosbach?
Ich kenne sie nicht im Detail. Ganz grundsätzlich würde ich sagen, nein. Die Bundesrepublik bemüht sich ja mit einem Engagement von etwa 9 Milliarden Euro darum, eine Insolvenz der Lufthansa zu vermeiden, damit sie möglichst bald wieder wirtschaftlich erfolgreich am Markt agieren kann. Denn die Lufthansa ist ja unternehmerisch gut geführt gewesen, ein profitables Unternehmen, das unverschuldet durch Corona in eine schwere Krise geraten ist. Und auf der einen Seite das Unternehmen mit Milliarden stützen, auf der anderen Seite dem Unternehmen bei der Rückkehr auf den Markt das Leben unnötig schwer zu machen. Das ist keine überzeugende Strategie. Die Auflagen, die jetzt im Gespräch sind und insbesondere die beiden ganz wichtigen Standorte Frankfurt und München betreffen, sind nicht neu. Das Thema kennen wir durch Fusionen von Fluggesellschaften. Also bei den Restriktionen, bei den Slots soll es darum gehen, dass dann durch Fusion keine marktbeherrschenden Stellungen entstehen zum Nachteil der Wettbewerber. Hier haben wir es mit einem etwas anderen Fall zu tun. Deswegen kann ich verstehen, dass die Lufthansa an dieser Stelle nicht nur selber hart bleibt, sondern auch von der Bundesregierung erwartet, dass sie die Interessen der Lufthansa in Brüssel vertritt.
Die Regierung sollte hart bleiben. Sehen Sie es ähnlich, Herr Ander?
Absolut, denn die Lufthansa ist völlig unverschuldet in diese Krise gelangt mit 138.000 Mitarbeitern. Sie machen jede Stunde 1 Million Euro Verlust. Sie haben im Vergleich zum Vorjahr 99% weniger Verkehrsaufkommen und ist ein gesundes und gutes Unternehmen, das im Übrigen ihren Mitarbeitern mehr zahlt als die ausländischen Billigflug-Airlines wie etwa Ryanair, die sich jetzt darüber beschweren, dass es diese Hilfen geben soll. Ich finde im Übrigen auch, dass jemand wie Ursula von der Leyen, auch wenn sie als EU-Kommissarin oder Kommissionspräsidentin, also als Chefin der Megabehörde in Brüssel, eine gewisse europapolitische Neutralität walten lassen muss, sich daran erinnern sollte, wer diejenigen waren, die sie hier auf den Schild gehoben haben, allen voran Angela Merkel und Deutschland, ohne die sie nie auf diesen Posten gekommen wäre. Also ein bisschen Populismus ist erlaubt. Ich glaube, sie sollte sich daran erinnern, wo sie herkommt und in diesem Sinne auch pro Lufthansa entscheiden. Denn das ist gerechtfertigt. Und alle anderen, die da fordern, diese wichtigen Staat- und Landerechte abzugeben, wollen nur die eigenen und heimischen Airlines bevorzugen.
Bei Bela Ander hat man jetzt gerade rausgehört, er kann nicht so ganz verstehen, dass eine deutsche Kommissionspräsidentin solche Auflagen wirklich ernsthaft fordert. Herr Bosbach, wie sehen Sie es?
Ich sehe es so ähnlich, aber garniere das noch mit dem Hinweis, dass der zuständige Kommissar zunächst am Zuge ist, Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin. Ihr kommt natürlich eine besondere Rolle und Bedeutung zu. Vielleicht möchte sie gerade, weil sie Kommissionspräsidentin aus Deutschland ist, den Eindruck vermeiden, dass sie ganz ausdrücklich jetzt auch öffentlich die deutsche Position teilt. Das für mich wichtigste Argument ist, dass die Lufthansa nicht etwas haben möchte, was sie vor der Krise nicht hatte, sondern sie möchte, wenn sie wieder an den Start gehen kann, die Rechte behalten, die sie schon hatte. Und das halte ich nicht unbillig, das als Anliegen in Brüssel vorzutragen.
Der für die Verhandlungen zuständige Generaldirektor ist ja auch Franzose. Nun gibt es schon einige, die sagen, dass die Forderung möglicherweise auf französische Industriepolitik zurückzuführen ist. Also die Lufthansa geschwächt werden soll aus französischer Sicht für die zugunsten der Konkurrenten aus dem Ausland. Dann, Herr Ander, was könnte da dran sein?
Gut, da kann ich nur spekulieren, aber da kann sehr viel dran sein. Denn anders als in Deutschland vergessen oftmals, das weiß ich aus eigener Erfahrung, Kommissare oder auch Generaldirektoren aus anderen Ländern selten, woher sie kommen. Und sie finden in der Geschichte der Europäischen Union hunderte von Beispielen, wo beispielsweise Franzosen oder Spanier oder andere hochrangige Beamte zumindest den Eindruck erwecken, dass sie ihre Herkunft und die Interessen ihrer Industrie nicht vergessen. Und das wünsche ich mir auch von den Deutschen bis hin zur Spitze dieser wichtigen Behörde.
Die italienische Alitalia und auch die französische Air France wurden ja mit Staatsgeldern gerettet, ohne dass sie Staat- oder Landerechte abgeben mussten. Herr Bosbach, was könnte da jetzt dahinter stecken, dass jetzt auf einmal doch solche Auflagen gemacht werden?
Die Fälle sind nicht 100% deckungsgleich, weil es ein Unterschied ist, ob sich ein Staat mit öffentlichen Geldern als Kreditgeber beteiligt oder mit Eigenkapital oder mit Einlagen. Das ist schon ein Unterschied. Und dennoch bin ich der Meinung, dass Herr Ander mit seiner Prognose oder Vermutung richtig liegt. Es gibt Länder, die auch in der EU-Kommission ihre eigenen Interessen wesentlich offensiver vertreten, als wir das traditionell tun. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass Frankreich ohnehin einen industriepolitisch anderen Kurs fährt als die Bundesrepublik Deutschland.
Wir bleiben bei Rettungsgeldern und auch bei der EU. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ja nun ein Paket vorgelegt, das noch mal wesentlich über das hinausgeht, was Macron und Merkel vorgeschlagen hatten. 750 Milliarden Gelder sollen bereitgestellt werden, davon zwei Drittel, 500 Milliarden in Form von Zuschüssen, die dann eben nicht zurückgezahlt werden müssen, und 250 Milliarden Euro in Form von Krediten. Sie haben ja nun beim letzten Mal schon von einer Schuldenunion gesprochen, beim Merkel-Macron-Plan. Was sagen Sie denn nun von dem von der Leyen-Vorschlag, Herr Bosbach?
Das ist im Grunde Merkel-Macron plus. Und dieses Plus bezieht sich auf 250 Milliarden Euro, die nicht als nicht rückzahlbare Zuschüsse gewährt werden sollen, sondern als Kredite. Das heißt, die EU-Kommission geht noch über den Vorschlag hinaus, was von den Empfängerländern ganz sicherlich freudig begrüßt wird. Es ist ein fundamentaler Politikwechsel. Ich darf daran erinnern, dass Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Ex-Finanzminister, noch am 6. April, also vor 8 Wochen, gesagt hat, dass die Vergemeinschaftung von Schulden der falsche Weg sei. Und die EU-Kommission geht ja auch bei den Kriterien weit über die Corona-bedingten Probleme hinaus. Es geht ja gerade nicht nur in Anführungszeichen um eine finanzielle Unterstützung für die Bewältigung der Probleme, die durch Corona und die Folgen entstanden sind, sondern man nimmt ja zum Beispiel den Durchschnitt der Arbeitslosigkeit der letzten 5 Jahre, und die hohe Verschuldung von Italien bestand ja schon vor dem Ausbruch der Krise. Also ich habe das Vertrauen verloren, dass die Politik wirklich standhaft bei dem bleibt, was man aus guten Gründen den Bürgerinnen und Bürgern versprochen hat. Das ist ein Riesenschritt in Richtung Schuldenunion. Der einzige Unterschied besteht jetzt eigentlich nur noch darin, dass wir beim jetzigen System keine gesamtschuldnerische Haftung haben, sondern eine Haftung nur mit dem Anteil der Bundesrepublik.
Also Herr Bosbach hat das Vertrauen verloren. Bricht die Regierung oder die EU-Kommission da möglicherweise gerade Versprechen, Herr Ander?
Ich bin da zwiegespalten, denn auf der einen Seite hat Wolfgang Bosbach recht, wenn er sagt, es ist eine unglaubliche Menge an Geld, die da zur Verfügung gestellt wird, und die Kontrolle darüber, das hat er ja anklingen lassen, wie es ausgegeben wird und wofür, ist nicht wirklich gegeben. Das sehe ich als großes Problem. Und klar muss man Länder unterstützen, die jetzt und auch bei der Finanzkrise vor 12 Jahren ganz besonders gelitten haben. Frankreich ist eins davon, das ein bisschen weniger kriegt. Italien, Spanien sind die Länder, die ganz besonders profitieren davon. Auch Polen, die über 60 Milliarden Euro kriegen sollen aus diesem Hilfspaket. Auf der einen Seite ist das viel Geld, was diese Länder brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen. Das sind auch unsere Märkte, muss man auch klar benennen, Exportmärkte für Deutschland. Auch wir haben ein wirtschaftliches Interesse daran, dass diese Länder sich wieder erholen. Aber, und das hat Herr Bosbach ja ganz klar gesagt, wo das Geld hingeht in diesen Ländern und wofür es verwendet wird, ob es wirklich konjunkturelle Impulse gibt in diesen Ländern, das ist völlig unklar. Und dann gibt es ja noch 4 Länder, die massiv dagegen sind: Österreich, Schweden, Dänemark und dann auch natürlich die Niederlande. Wir müssen davon ausgehen, dass es gibt ja Einstimmigkeit, also alle müssen zustimmen für dieses Paket, auch nochmal sagen werden, wir wollen etwas dafür haben. Das heißt, die Summe am Ende wird sich nochmals erhöhen. Und wenn dann nicht klar ist, wofür diese Gelder wirklich verwendet werden, dann haben alle wirklich mit Zitronen gehandelt. Und dann ist das Geld, was auch verrieselt, zerrieselt in den verschiedenen Töpfen und nicht zielgerichtet ausgegeben wird.
Herr Ander hat es gerade angesprochen, also es müssen ja alle zustimmen, und Kritik gab es ja schon zuletzt am Merkel-Macron-Plan. Herr Bosbach, was glauben Sie, werden am Ende alle 27 Mitglieder zustimmen, und vor allem, was macht der Bundestag?
Punkt 1, ja, ich gehe davon aus, dass man sich nach langen, zähen Ringen einigen wird, auch weil man sich einigen muss, weil es ja eine große Übereinstimmung gibt, dass in europäischer Solidarität den Ländern geholfen werden soll, die in ganz besonderer Weise unter Corona und den Folgen leiden. Da sind sich ja alle einig über die Frage, wie das geschehen soll. Da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Durchaus möglich, dass Herr Ander mit seiner Einschätzung recht behält, dass am Ende der Betrag noch höher sein wird. Möglich ist aber auch, dass man ein anderes Verhältnis zwischen verlorenen Zuschüssen und Krediten finden wird. Punkt 2. Der Deutsche Bundestag wird zustimmen. Und auch diejenigen, die jetzt in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, wie ich finde, aus guten Gründen eine kritische Haltung einnehmen, werden daran nichts ändern. Ich habe schon viel zu oft erlebt, auch in meiner aktiven Zeit, dass aus guten Gründen Bedenken geäußert wurde und am Ende doch alle zugestimmt haben. Nicht nur, um der Regierung, der eigenen Kanzlerin keine Probleme zu bereiten, sondern auch, weil man nicht permanent in die antieuropäische Ecke gestellt werden will. Das kann ich sogar verstehen. Das geht ja heute blitzschnell. Wenn man nicht für das ist, was Frau Merkel mit Herrn Macron vereinbart hat, wenn man nicht dafür ist, was die EU-Kommission oder das Europäische Parlament für richtig hält, dann ist man plötzlich ein Antieuropäer. Man hat kein richtiges Verständnis für den europäischen Einigungsprozess, für die historische Dimension des Projektes Europa. Und weil niemand gerne in dieser Ecke stehen möchte, stimmen viele zu.
Ein paar Fragen bleiben aber trotzdem, beispielsweise auch, wie wird das denn alles finanziert? Von der Leyen hat dazu ja unter anderem eine Abgabe auf Plastik oder auch eine Digitalsteuer ins Gespräch gebracht. Wird das reichen, Herr Ander?
Naja, das wird natürlich nicht reichen. Und wir haben ja, wir kennen ja die Vorhaben, die Ursula von der Leyen auch deutlich gemacht hat, offen gemacht hat, wie oder wie lange das finanziert werden soll, nämlich bis 2058, also bis 2058 soll diese Schuld abgetragen werden. Deutschland wird davon von diesen Summe 129 Milliarden zahlen müssen. Das heißt, wir kriegen ungefähr 29 Milliarden raus, zahlen aber 129, also es bleibt da ein Delta zu unseren Lasten von 100 Milliarden. Und Sie sehen an dieser Zeitstrecke bis 2058, dass wir diejenigen belasten, die nach uns kommen, also unsere Kinder und Kindeskinder, um es mal wirklich so zu sagen, und denen unglaubliche Lasten aufdrücken. Deswegen ist es so wichtig, dass das Geld tatsächlich auch für Wachstumsimpulse, meinetwegen auch für soziale Belange und für eine Modernisierung der Wirtschaft verwendet wird. Die Tatsache, Ursula von der Leyen hat ja gesagt, sie möchte das gerne in grüne Ökonomie stecken, in Digitalisierung, aber dann gleichzeitig mit einer Digitalsteuer zu finanzieren, das erschließt sich mir nicht.
Wie gerade gehört, fast 40 Jahre lang sollen die Schulden abbezahlt werden. Herr Bosbach, kann man das den nächsten Generationen zumuten?
Wir muten der nächsten Generation sehr viel zu, aber man muss auch sehen, wie die Alternativen wären, wenn es jetzt nicht diese Kraftanstrengung in Europa gäbe. Es ist ja keineswegs so, dass es ein hohes Maß an Unverständnis gibt, dass einige Länder sagen, wir sind in besonderer Weise getroffen. Das gilt für Italien, das gilt für Spanien, das gilt auch für Frankreich. Die Länder sind viel stärker betroffen als wir in der Bundesrepublik Deutschland. Die Frage ist von ganz grundsätzlicher Art, ob der Einstieg in eine Schuldenunion, und das machen wir, und mir kann auch keiner erzählen, wenn diese Kredite zurückgezahlt sind, dann wird es das nicht geben. Es wird immer wieder Gründe vorgetragen werden für den Einstieg oder für den Fortgang einer Schuldenunion in Europa. Wir muten der kommenden Generation sehr viel zu. Das gilt für den Euroraum, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Und das gilt für den Einstieg in eine Schuldenunion. Denn bis jetzt galt ja über Jahrzehnte das Prinzip, es ist eine Transferunion, die Einzahlung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Deswegen sind wir auch immer der größte Nettozahler. Das konnte ich immer gut verteidigen. Wir haben auch als exportstarke Nation einen großen Vorteil vom Binnenmarkt und dann die Ausgaben der EU nach Bedürftigkeit für die verschiedenen Zwecke. Jetzt geht es um ein anderes Thema, dass die Europäische Union erstmals und in gigantischem Umfang Kredite aufnimmt, die natürlich von den zukünftigen Generationen zurückzuzahlen sind. Wir müssen als deutsche Politiker ab und zu auch mal den Blick in das Land wenden. Ich nehme mal die Themen Pflege, Alterssicherung, Bildung, Infrastruktur. Wir haben auch in Deutschland selber einen enormen Bedarf an einer wirklichen Stärkung der Themen, die ich gerade genannt habe.
Der US-Präsident Trump ist ja nun bei einem Faktencheck auf Twitter durchgefallen. Trump bezeichnete darin die Briefwahlstimmen grundsätzlich als potenziell betrügerisch und Twitter schreibt dazu im Faktencheck, dass das so nicht richtig ist. Briefwahl führe nicht zu Wahlbetrug. Ist es denn grundsätzlich richtig, dass Twitter nun auch Tweets des US-Präsidenten deklariert als falsch, Herr Ander?
Naja, also wenn Twitter das tut, dann reicht es nicht aus, wenn Twitter das bei Tweets des amerikanischen Präsidenten tut, sondern dann muss Twitter auch diesen Anspruch, den es an Donald Trump stellt und an sich selbst, an alle anderen stellen. Es gibt ja, wie sagen wir, hunderte von Staats- und Regierungschefs, Ministern weltweit, die twittern, die wahrscheinlich ähnlichen Unsinn verbreiten, wie Donald Trump es bisweilen tut. Und hier nur bei einem zu sagen oder gerade im amerikanischen Wahlkampf nur bei dem Amtsverteidiger zu sagen, wir gucken uns deine Tweets genau an und kontrollieren aber nicht die deines Gegners Joe Biden oder die deiner anderen Gegner, das geht nicht. Gleichzeitig ist es natürlich so, was mich immer stört, Donald Trump twittert seine Tiraden ja nicht als Donald Trump, sondern er ist amerikanischer Präsident. Er ist Inhaber der Kommando- und Befehlsgewalt. Er ist also Commander in Chief. Er ist Herr über den Einsatzcode der Nuklearwaffen. Und er kann natürlich auch juristische Aktionen in Gang setzen. Er ist ein Verfassungsorgan, das sich über diese Art und Weise äußert, in einer oftmals sehr beleidigenden und journalistenverachtenden Art und Weise, was ich sehr ablehne. Und trotzdem gilt gleiches Recht für alle, in diesem Sinne auch für Donald Trump.
Donald Trump will ja jetzt als Antwort darauf die Regeln gegenüber also Online-Netzwerken verschärfen. Herr Bosbach, kann er damit durchkommen?
Das weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich genau wissen, welche rechtlichen Möglichkeiten der amerikanische Präsident ohne den Kongress hat. Das kann ich jetzt von hier aus nicht beurteilen. Aber Belaander hat völlig recht. Gleiches Recht für alle. Es kann nicht sein, dass Twitter nach eigenem Gutdünken sagt, hier setzen wir beim Absender einen Faktencheck an, bei anderen Absendern aber nicht. Dann macht sich Twitter angreifbar. Ansonsten habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn falsche Tatsachenbehauptungen in geeigneter Weise korrigiert werden. Denn es ist ein erheblicher Unterschied, ob ich eine Meinung äußere oder ob ich Zahlen, Daten, Fakten verkünde, verbreite via Twitter, die sollten schon stimmen. Wie man sie dann bewertet, interpretiert, ist eine ganz andere Frage. Aber die Fakten sollen stimmen. Aber dann bitte Faktencheck bei allen und nicht nur beim amerikanischen Präsidenten.
Zeigt dieser Streit denn auch, wie mächtig soziale Medien inzwischen geworden sind, Herr Ander?
Ja, das sind sie natürlich und sie sind ein wesentlicher Punkt, wenn es darum geht, Wählerstimmen zu fangen, Stimmungen zu machen. Das weiß natürlich jeder Politiker und jeder Wahlkampfberater. Das ist ja allgemein gut geworden. Natürlich sind die sehr mächtig. Nur insofern ist das natürlich total spannend, was da gerade passiert. Bisher haben sich diese Betreiber der sozialen Netzwerke ja mit dem Argument rausgeredet und gesagt, wir sind nur eine Plattform. Also es gibt sogar im Gesetz in Amerika, Section 230 heißt die, die sowas regelt. Wir sind nur eine Plattform, wir Twitter, wir Facebook, wir Instagram. Und was bei uns passiert, das ist nun Sache derer und Verantwortung derer, die das einstellen. Und damit macht man sich's natürlich total leicht und es ist auch falsch, weil die Betreiber von Facebook und Twitter sind natürlich viel mehr als nur eine Plattform. Die haben hinter ihren ganzen Tweets Algorithmen, die messen, was kommt an, was kommt nicht an, wie vernetzt ist der eine mit den anderen und nutzen das natürlich auch für Werbung. Also hier zu sagen, wir sind nur eine Plattform, greift zu kurz und deswegen muss man da eine einheitliche Regelung finden. Bin gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Wir stehen hier wirklich vor einer Grundsatzdebatte. Mark Zuckerberg hat sich ja dagegen ausgesprochen, sagt, ich bin dagegen, dass hier verifiziert werden muss, was da drin steht. Aber ich bin bei Wolfgang Bosbach in diesem Punkt. Ich würde es auch gut finden, wenn besser und klarer wird, wenn jemand da Hetze und Häme und nur Lügen verbreitet, auch in sozialen Netzwerken, und das deutlicher wird.
Also die sozialen Netzwerke haben eben auch eine Verantwortung für den Inhalt. Da sind Sie beide sich einig.
Es ist wirklich ein bisschen schlicht zu sagen, als soziale Netzwerke, wir stellen nur die Bühne zur Verfügung, welches Stück dort aufgeführt wird. Das geht uns nichts an, damit beschäftigen wir uns auch nicht. Das gibt nicht die Wirklichkeit wieder.
Herr Bosbach, eine letzte Frage zu dem Thema noch. Für Trump ist Twitter ja das wichtigste Sprachrohr. Wir gucken einmal auf seinen Account. Er hat mehr als 80 Millionen Follower dort. Die Frage ist, bricht er jetzt mit Twitter? Kann er noch so erfolgreich weiter sein oder bricht dann auch ein Großteil seiner Macht weg?
Ich glaube nicht, dass er mit Twitter bricht. Allerdings denkt er vielleicht in Zukunft etwas verschärft darüber nach, was er twittert. Dann hätte die ganze Sache noch ein Gutes.
Viel Zeit ist nicht mehr, deswegen jetzt noch eine ganz kurze Frage. In der CDU ist große Aufregung ausgebrochen, als einige Politiker vorgeschlagen haben, den Mindestlohn, die Erhöhung doch mal auszusetzen. Die CDU-Chefin twitterte, sogleich sind wir wieder beim Thema Twitter. Auf Twitter schrieb sie, in dieser Zeit brauchen Unternehmen Spielraum und Liquidität zum Investieren. Darüber reden wir beim Konjunkturpaket. Aber für die CDU sei klar, nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer. Deshalb Hände weg vom Mindestlohn. Die letzte Erhöhung in diesem Jahr fand Anfang des Jahres statt und ging von 9,19 Euro auf 9,35 Euro. Nur um das mal einschätzen zu können, es geht um 16 Cent oder die letzte Erhöhung war rund 16 Cent. Also es sind relativ kleine Beträge bei Menschen, die ohnehin wenig verdienen. In solchen Momenten, wo ein Vorstoß aus der eigenen Partei derartig kommt, Herr Bosbach, schämt man sich da ein bisschen?
Ja. Ich habe für diesen Vorstoß überhaupt kein Verständnis. Ich habe nicht nur an dieser Stelle das Gefühl, das, was man immer schon vorhatte, bekommt jetzt die Überschrift Corona in der Hoffnung, dass man dann mehr Gehör findet. Es ist richtig, dass sich die Union schwer getan hat mit dem Mindestlohn, aber er ist Gesetz. Und wir haben eine Kommission eingesetzt, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Dort soll jedes Jahr über die Erhöhung oder Anpassung des Mindestlohnes gesprochen werden vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung und der allgemeinen Lohnentwicklung. Das ist genau die richtige Stelle. Und dieses Verfahren, so wie bei Tarifverhandlungen auch, sollte jetzt nicht durch eine politische Entscheidung außer Kraft gesetzt werden. Deswegen habe ich für diesen Vorstoß kein Verständnis, für die Haltung meiner Parteivorsitzenden großes Verständnis.
Klare Worte hier im Klartext. Abschließend, in den USA gibt es eine Frau, die hat durch Zufall die alte Nummer des Tesla-Chefs Elon Musk geerbt und bekommt nun seine Nachrichten. Das heißt, sie antwortet teilweise auch. Herr Ander, gibt es denn einen Prominenten, dessen Nachrichten Sie gerne mal bekämen?
Donald Trump.
Donald Trump? Und ja. Herr Bosbach, von wem würden Sie gerne mal die Nachrichten lesen?
Also von Angela Merkel, von unserer Bundeskanzlerin. Ich glaube, dass es gerade in diesen Zeiten, nehmen Sie mal jetzt die Debatten mit der EU-Kommission, sehr spannend zugeht. Dann könnte man auch mal sehen, was weiß sie und was sagt sie.
Das ist richtig. Und wie wir alle wissen, tippt sie ja gerne SMS. Also wird sie bestimmt auch einige Nachrichten erhalten. Damit vielen Dank Ihnen beiden. Ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.
Schönen Dankeschön.
Dankeschön.